Hey, schön, dass du hier bist. Diese Folge ist schon vor Wochen als Videofolge kostenlos in der Podimo-App erschienen. Wenn du neue Folgen früher und gratis hören willst, hol dir einfach die App und schon kann's losgehen. Die neuesten Folgen warten dort übrigens schon heute auf dich. Den Link zur App findest du in den Shownotes.
Ich glaube, dass ich dann erst selbst gemerkt habe, so okay, welche Privilegien ich eigentlich habe, dass ich mir denke, so nee, ich will ja nur ein guter Mensch sein. Mhm. Deswegen müssen wir, finde ich, über Männlichkeit reden und diesen Begriff weiterentwickeln und auch als der, ne, wir sind hier zwei weiße Männer, die am Podcast sitzen und darüber reden, so wirklich in einer sehr privilegierten Situation, das hinterfragen, aber auch weiterentwickeln für andere Personengruppen, damit die sich in der Gesellschaft sicherer fühlen.
Hallo zusammen, mein Name ist Sebastian Tigges und ihr hört oder schaut Männer weinen heimlich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe in der Elternzeit meinen Job in der Großkanzlei gekündigt und nach einer kurzen Phase der Orientierungslosigkeit habe ich dann auf Social Media und Podcast umgesattelt. Anfangs noch ziemlich amateurhaft, habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, ich müsste es professionalisieren, müsste irgendwie Profi werden in dem, was ich tue. Ich habe ein Büro, ein Studio angemietet, eine Mitarbeiterin angestellt und so weiter und so fort. Mittlerweile habe ich das alles wieder aufgegeben. Es hat mich schlicht überfordert, muss ich sagen. Der Druck, die Verantwortung, alles, was da so dranhängt. Und gleichzeitig vergeht kaum ein Tag heute, an dem ich nicht denke, ich habe es einfach nicht gepackt. Ich habe es nicht gepackt, wenn mein Business nicht größer wird, dann ist es einfach nichts wert. Ich habe nicht das Zeug dazu, einer von den Großen zu werden. Ich glaube, wir Männer haben ein sehr eingeschränktes Verständnis davon, wann etwas zu viel sein darf. Erschöpfung muss sich erst dramatisch anfühlen, um zu zählen. Als wäre Müdigkeit nur dann erlaubt, wenn sie messbar ist, in Stunden, Erfolgen oder Zusammenbrüchen. Mein heutiger Gast hat in jungen Jahren eine Firma mit aufgebaut, bis sein Geist und sein Körper auf die Stopptaste gedrückt haben. Auf Social Media teilt er seine Geschichte und versucht, wie er sagt, eine Art großer Bruder für seine Follower zu sein. Mehr als ein Grund, um heute mit ihm über Leistungsdruck, Tränen und die Flucht nach vorne zu sprechen. Herzlich willkommen, Antonio Batinovic.
Vielen, vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Na, wie geht's?
Gut.
Gut?
Bisschen angespannt. Immer wenn, wir haben eben gerade schon drüber geredet, wenn so eine Kamera auf eingerichtet ist und so ein Mikro plötzlich, so ein leichtes Krummeln im Bauch. Ne?
Hier sind sogar drei Kameras.
Drei Kameras. Die dritte noch nicht entdeckt.
Ich sag dir nicht, wo die ist. Es sind sogar noch viel mehr. Antonio, ich habe in der Vorbereitung viel über dich gelesen. Ich folge dir auch schon lange auf Social Media. Ich finde, ich folge dir richtig gern.
Das ist ein schönes Kompliment.
Gibt irgendwie ein gutes Gefühl, dir zu folgen. Gleichzeitig habe ich gedacht, wow, der Typ ist erst 29. Du hast schon eine Karriere in einem Startup hinter dir, inklusive Burnout. Und wenn man das so liest, habe ich eher das Gefühl, ich lese über einen Manager-Typen, der irgendwie schon 10, 20 Jahre älter ist. Wir wollen ein bisschen drauf schauen, wie es so früh so weit kommen konnte. Das klingt jetzt sehr dramatisch, aber es ist ja schon sehr früh, dass du diese ganzen Karriereschritte hinter dir hast. Mich interessiert aber erstmal, wo du herkommst. Was ist deine Prägung? Willst du ein bisschen erzählen, wie du so aufgewachsen bist?
Gerne. Also ich komme aus dem süßen Göttingen, kleine Studentenstadt, bin dort aufgewachsen, mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit meiner Schwester, die, gerade meine Mutter und meine Schwester hatten einen sehr großen Einfluss, glaube ich, auf mich. Mein Vater natürlich auch. Mein Vater hat aber ganz, ganz viel auch gearbeitet. Und ja, ich glaube, so bin ich aufgewachsen, stark oder ja, streng katholisch vielleicht schon irgendwo erzogen. Also ein Teil von meiner Familie kommt ja aus Kroatien. Also mein Vater ist nach dem Krieg aus Kroatien nach Deutschland gekommen, wollte sich eigentlich nur erholen davon, ein bisschen Urlaub machen, hat meine Mutter kennengelernt. Daraus sind dann meine Schwester und ich entstanden. Und so bin ich dann eben auch groß geworden, zweisprachig erzogen und immer zwischen diesen zwei Welten auch so ein bisschen hin und her, weil es ist schon ein großer Unterschied auch, gerade auch, was das Thema so Männlichkeit vielleicht angeht, wenn man jetzt Kroatien und Deutschland vergleicht. Ist ein anderes Männerbild. Es ist deutlich konservativer nochmal in Kroatien.
Ja.
Und wenn ich mich schon manchmal so als Mann in Deutschland vielleicht nicht so ganz dem Männerbild entsprechend gefühlt habe, dann ist es in Kroatien nochmal eine Ecke krasser. Weil da ist der Mann auf jeden Fall stark, der Patriarch oder der Familie. Und das macht auf jeden Fall was mit Männern. Und ja, so bin ich halt im Endeffekt groß geworden, habe dort in Göttingen mein Abitur gemacht, ganz viel Fußball gespielt natürlich. Das gehört auch dazu, dass man Fußballer werden wollte, so ungefähr. Habe dann aber Gott sei Dank irgendwann den Schritt davon, oder was heißt den Schritt? Ich habe irgendwann gemerkt, so Antonio, das wird nichts, du bist nicht gut genug dafür. Konzentriere dich lieber auf die Schule. Das hat dann wiederum ganz gut funktioniert. Habe dann Psychologie studiert. Während dieses Psychologiestudiums bin ich dann in dieses Startup, so sag ich sag mal, reingerutscht. Die Schwester des Gründers hat mit mir studiert. Und die meinte dann so, mein Bruder, der hat jetzt gerade eine Firma gegründet, der braucht jemanden, der ihm hilft bei der Vermarktung und du hast doch irgendwie auch Spaß an Fotografie und sowas, wie wär's? Und dann bin ich nach Berlin gefahren, wir haben uns kennengelernt, es hat super geklickt und 7 Tage später habe ich dann angefangen für ihn zu arbeiten. Später an der Firma wurde ich dann beteiligt, habe sozusagen unser Marketingteam geleitet und habe sehr, sehr viel in meine Arbeit reingesteckt halt in den frühen 20ern. Also wirklich ganz, ganz viel. Wir haben eben gerade auch schon darüber geredet. Ich habe dann in Braunschweig meine Zeit lang gewohnt. Da konnte man sich sehr, sehr gut auf die Arbeit konzentrieren. Ne? Da war dann nicht so viel wie hier in Berlin, wovon man sich hätte oder womit man sich hätte ablenken können. Und ja, ich habe irgendwann aber gemerkt, auch in Braunschweig, okay, ich habe hier kein Leben außerhalb meiner Arbeit. Also wirklich, es hat nicht stattgefunden. Ich habe keinen Anschluss gefunden. Und deswegen habe ich dann gesagt, meine Freunde leben in Berlin, ich kann dann einfach pendeln, ich ziehe rüber und damit hat sich auch viel so in meinem Leben, glaube ich, verändert. Auch der Blick darauf, wie viel arbeite ich eigentlich und tut mir das noch gut? Mhm. Und das waren einfach viele neue Eindrücke, die mich auf jeden Fall weiterentwickelt haben, einfach als Person, die wichtig waren. Und jetzt sind wir hier. Ich habe irgendwann mit Social Media angefangen auf dem Weg, habe über auch unsere Firma da schon gesprochen, persönliche Dinge über meine Familie beispielsweise. Ich habe immer so die Plattform für das, was mir wichtig ist in meinem Leben. Und zu dem Zeitpunkt war es eben auch Arbeit. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen weniger Arbeit, mehr gesellschaftliche Sachen vielleicht auch, aber auch eben Werte, für die ich stehen möchte. Und das mache ich gerade so.
Welche Werte sind das? Kannst du die beschreiben?
Ich finde das eine gute Frage erstmal. Also für mich so der Wert Familie ist wichtig. Mhm. Also und bedeutet aber für mich nicht nur, dass man so eine klassische Familie hat, sondern auch einfach das Gefühl, dass man Menschen geben kann. Eine Familie kann vielfältig heutzutage aussehen, aber ich glaube, das ist mir zum einen wichtig, dass man merkt, dass man sowas irgendwie, ja, dass es irgendwo wichtig einfach ist. Ich habe viele Leute gerade im jungen Alter, die sagen so, ich melde mich irgendwann bei meinen Eltern oder sowas. Und ich denke mir so, ey, gerade auch mit meiner Schwester ist es so wichtig, dass es die gibt. Und ich erwische mich oft dabei dann selber durch meine Arbeit, dass ich das verliere. Und ich glaube, deswegen möchte ich Leute daran erinnern, hey, es ist total wichtig, die Menschen begleiten dich dein ganzes Leben, auf die kannst du dich verlassen, im besten Fall. Und deswegen finde ich das irgendwie wichtig und schön. Ich sage auch sowas wie Nächstenliebe ist mir wichtig, dass man einfach, ich glaube, eine Gesellschaft funktioniert nur dadurch, dass wir auch nebenan mal schauen, wer da ist, dass man einander hilft. So. Und ich glaube, das ist das, was ich mit dem Content irgendwie zeigen möchte. Und es auch soll ein wohliges, ein warmes Gefühl irgendwo sein. Du hast ja selber so gesagt, das ist schön zu hören. Das kommt gut rüber. Vielen Dank.
Gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Du hast gesagt, also dein Vater kommt aus Kroatien und da herrscht in deiner Wahrnehmung ein anderes Männerbild. Du hast gesagt, ein bisschen patriarchaler. Und du hast gesagt, dass du, fand ich ganz interessant, dass du hier schon mit dem deutschen Männlichkeitsbild, kannst du das irgendwie abgrenzen zum kroatischen? Ist es wie ein bisschen softer oder?
Das klingt so blöd, aber ich glaube einfach, dass Deutschland da ein Stück weit einfach gesellschaftlich weiter ist. Mhm. Kroatien ist einfach so extrem stark katholisch geprägt und dadurch hat eine queere Community einfach da gar keinen Raum. Feminismus ist ein ganz kleines Thema, sage ich mal, und dadurch sind halt diese patriarchalen Strukturen und auch das Männerbild viel fester eingefahren und viel älter irgendwo und es fühlt sich einfach mehr an, dass Männer halt nur so sein können und alles, was von dieser Norm abweicht, ist schon so, und für mich war das zum Beispiel in Deutschland eher so, als ich jünger war. Ich habe mich zum Beispiel für Mode interessiert. So, ich habe mich einfach anders angezogen und dafür wurde ich so ein bisschen in der Schule auch gehänselt.
Mhm. Wie hast du dich angezogen? Modisch?
So wie jetzt eigentlich. Ich hatte relativ früh einfach, ich hatte meine Lederstiefel an, für die ich so ein bisschen aufgezogen wurde, meinen Trenchcoat und dann hatte ich ganz schnell den Spitznamen Eisprinzessin von anderen Schülern. Und das macht schon was mit einem. Ich habe mir immer aber irgendwie, ich hatte dank meiner Familie, glaube ich, ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, konnte einfach dann irgendwie differenzieren, hey, das ist, weil die dich abwerten wollen, um sich selber besser zu fühlen. Und damit konnte ich damit irgendwie umgehen, trotzdem, weil ich eigentlich zurückkommen wollte. So, ich habe mich damit schon in Deutschland ein bisschen vielleicht anders gefühlt damit. Und in Kroatien ist es halt dann wieder nochmal was ganz anderes gewesen. Man muss da ganz stark sein und man, keine Ahnung, muss trinken. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich überhaupt nicht in dieses Männerbild so reingepasst habe. Ich glaube, das muss man auch immer nochmal hinterfragen. Ich glaube schon, dass ich viele so klassisch männliche Verhaltensweisen, Attribute und sowas habe. Ich will überhaupt gar nicht sagen, da ganz anders. Ehrgeiz, ne? Mhm. So ein Dollar übertriebener Ehrgeiz. Ich habe mich gerade in deinem Intro auch wieder erkannt. Dieses, ich habe erstmal das gemietet und dann eine Assistentin und alles. Ich bin ja gerade irgendwie selber dabei und ich merke auch, wie herausfordernd das ist. Und ich frage mich da oft so, wofür mache ich das? Mache ich das eigentlich wirklich jetzt gerade für mich oder weil ich was beweisen will? Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Ding, ist keine gute Eigenschaft, eine Eigenschaft, die mich zwar vielleicht irgendwo vorangebracht hat, aber die, ja, es kann auch schädlich sein. Und ich glaube, das ist ja auch das, was wir bei Männlichkeit irgendwo diskutieren wollen. Was sind männliche Eigenschaften, die auch gut sein können, je nach Intention? Und was sind auch Eigenschaften, die einfach schlecht sind? Und wie gesagt, bei mir ist es auf jeden Fall dieser übertriebene Ehrgeiz. Und das war früher auch nochmal doller. Ich habe auch gerade das Gefühl, dass ich damals, als ich im Sonnenschein gelebt habe und gearbeitet habe, war das echt ein Problem, dass ich so schon sozial so ein bisschen isoliert war und mich noch mehr isoliert gemacht, selber mehr isoliert habe, dadurch, dass ich gesagt habe, ich muss mich auf die Arbeit konzentrieren, ich muss erfolgreich sein und so. Und da habe ich viel, ja, selber irgendwie dann arbeiten müssen und sagen, ey, das ist alles okay und du musst nicht, du definierst dich nicht nur durch Erfolg und speziell beruflichen Erfolg. Du brauchst auch andere Sachen in deinem Leben, um erfüllt leben zu können, weil sonst ist Erfolg halt ziemlich leer, wenn er mit nichts anderem eigentlich so gefüllt ist in deinem Leben.
Woher glaubst du, kommt dieser Ehrgeiz? Also du, kommt das von der Erziehung? Du hast gesagt, dein Vater hat viel gearbeitet so und du hast zeitgleich gesagt, dein Vater hat nochmal, ist mit einem anderen Männlichkeitsbild aufgewachsen als du. Hat sich das irgendwie in deiner Erziehung niedergeschlagen?
Ich glaube, meine Eltern haben jetzt nie so einen riesigen Druck auf einen ausgeübt, das würde ich gar nicht sagen. Trotzdem ist irgendwie schon die Erwartungshaltung da gewesen, okay, du musst mal eigentlich studieren und du brauchst auf jeden Fall einen guten und sicheren Job. Es war jetzt nie die Erwartungshaltung so, okay, du musst jetzt hier Top-Manager werden so und du musst super erfolgreich werden. Nee, meine Eltern haben sich immer nur gewünscht, dass ich auf eigenen Beinen stehen kann, glaube ich, und haben das nie zu sehr gepusht. Trotzdem hat sich irgendwie in mir so ein sehr starker Ehrgeiz ausgebildet und ich glaube, das kam auch durch den Leistungssport. Das, also wie gesagt, Fußball habe ich wirklich leistungsorientiert gespielt und das habe ich irgendwie in mein Studium damit reingebracht, in den Job später. Und das kann auch schlecht sein. Leistungssport bringt einem ganz viele gute Sachen bei, aber es bringt einem eben auch bei, über Grenzen hinauszugehen und so hyperdiszipliniert zu sein. Das kann nicht nur gut sein. Das hat mich auf jeden Fall ein bisschen zu doll getrieben vielleicht. Und der Ehrgeiz kommt vielleicht auch aus dieser kroatischen Mentalität wieder. Also Kroaten haben für dies Beruf und Geld auch sehr, sehr wichtig, habe ich das Gefühl. Also wie gesagt, auch wir kommen dort aus einem kleineren Ort und ich glaube, da ist auch nochmal so wichtig, ja, der macht das und das. Und dann wird dann viel darüber geredet und es ist wichtig, dass du ein großes Auto fährst und solche Sachen. Und ich glaube, dass mich sowas auf jeden Fall beeinflusst hat.
Und da kannst du dich auch heute noch nicht so richtig von frei machen, meinst du?
Schon.
Ja.
Also ich bin hier gerade durch den Regen auf dem E-Scooter angekommen, ne? Also ich fahre kein großes Auto. Ich hab einen Roller, weil ich mir denke, ich brauche das ja nicht. So, das würde ich mir wirklich nur für andere Leute anschaffen. Ich merke trotzdem, wenn ich gerade auch bei meiner Familie in Kroatien bin, dass das einen irgendwie schon, es macht irgendwie was mit einem, weil die sich halt schon so denken, okay, aber wieso hast du denn jetzt kein Auto? Also da.
Und empfindest du dann Scham oder? Denkst du so,
ein bisschen schon, nee, also ich stehe nicht völlig drüber. Also das ist schon eine Sache, die einen irgendwie beeinflusst, auch wenn man selber sagt, so ey, es ist mir eigentlich egal, es macht trotzdem was mit einem, weil das sind ja die Leute, die einen schon seit 30 Jahren kennen und ich will da drüber stehen, aber das macht trotzdem was mit mir. Also ich kann das gar nicht verneinen. Also ich würde es gerne, aber es ist einfach so, dass die halt irgendwie eine andere Erwartungshaltung an einen haben, die ich vielleicht nicht so erfülle. Vielleicht sollte man einfach mal drüber reden, aber es wird auch irgendwie wenig geredet, oft so in Familien, glaube ich. Und das macht was mit mir, ja.
Aber es kommen jetzt keine Kommentare von wegen so, sag mal, Antonio, mach doch mal was Anständiges oder
doch,
so. Ja?
Doch, ja. Als ich gesagt habe, es hat ja schon angefangen mit einem Psychologiestudium, das wird dort unten so gleichgesetzt mit wie, ich leg dir die Karten so ungefähr. Da ist mein Onkel aufgestanden und hat so sein Besteck auf den Boden gehauen und meinte so, ja, das, also was machst du für eine Scheiße und wollte dann nicht mehr mit mir Abendessen.
Weil das kein gescheites Studium
genau,
ist.
Genau, weil wieso gehst du denn nicht in die Automobilbranche so ungefähr? Wieso machst du denn nicht BWL, Medizin, Jura, so die klassischen Sachen, die da unten sehr angesehen sind? Die konnten null nachvollziehen, wieso ich den Weg gehe. Und das fing schon mit Psychologie an, als ich dann gesagt habe, ich fange jetzt an Taschen zu verkaufen in einem Startup. Die dachten, für die war das so ungefähr, dass ich auf einem sonntags auf dem Markt stehe und das wahrscheinlich mache, wirklich. Also es war so die Idee davon. Und die haben gar nicht verstanden, was ich da mache. Und ganz, ganz lange, das hat sich so wirklich wie so ein kleiner Kampf angefühlt, sich da beweisen zu müssen. Und das ist dann erst mit Kooperation gekommen. Wir hatten zum Beispiel mit BMW mal eine Kooperation. Und dann, als sowas dann rauskam, Autos. War dann so, boah, Mann, das ist ja aber cool, was er macht. So. Und es hat lange gedauert, um denen irgendwie zu zeigen, hey, mein Weg, der ist auch ein möglicher, den man gehen kann und der ist nicht weniger wert als, ich werde jetzt Arzt oder Jurist und das war auf jeden Fall gerade in jungen 20 Jahren großer Druck und da hatte ich Glück, dass meine Mutter mir immer viel Rückenwind gegeben hat. Auch mein Vater, der hat das nicht kritisiert, der hat zwar schon gesagt, ich erinnere mich nochmal an so ein Gespräch, was wir zusammen hatten, dass er meinte, er kann das nicht so richtig verstehen, wieso ich das studiert habe. Mhm. Er hat sich zum Beispiel Maschinenbau oder Ingenieurwesen studiert, er hat das selber angefangen zu studieren und es sind halt einfach andere Interessen. Aber ja, ich hatte das Glück, einfach doch trotzdem innerhalb von meiner Familie auch Rückhalt zu haben, weil ich glaube, sonst wäre der Druck auf jeden Fall ein bisschen schwieriger gewesen.
Und dann hast du während deines Studiums bei diesem Startup angefangen, bei Holzrichter Berlin. Die machen Taschen. Ich habe dir im Vorgespräch gesagt, ich habe so einen Kulturbeutel von denen geschenkt bekommen. Und dann hast du ja relativ schnell relativ viel Verantwortung da. Ne? Mhm. Willst du mal erzählen, was so?
Also am Anfang war das ja wirklich noch klein. Also wir waren zu zweit dann und das war so, man hat sich in so einem Mini-Büro getroffen. Ich weiß nicht, das hatte 5 Quadratmeter oder sowas. Wir konnten uns dann kaum umdrehen, haben da drin gearbeitet. Und man dachte jetzt auch nicht unbedingt, dass das wirklich erfolgreich wird vielleicht. Wir haben halt viel gearbeitet, viel Spaß auch dran gehabt, muss man einfach auch sagen, auch wenn man viel gearbeitet hat, wir hatten echt Spaß. Also es hat sich am Anfang speziell für mich nicht wie Arbeit angefühlt, sondern wie ein großes Experiment und es war immer wieder cool, wenn es funktioniert hat. Und das kann einen auch so ein bisschen dann locken, noch mehr zu geben, wenn man sich so denkt, so man wird auch von diesem Erfolg so ein bisschen abhängig. Aber eigentlich, ich will ja über die Geschichte reden, wie sich das entwickelt hat. Also von dieser Zwei-Mann-Armee sind immer mehr Leute dazugekommen. By the way, immer diese Kriegsrhetorik, wenn es um Arbeit geht. Ich finde es richtig schlimm, tut mir leid.
Also gut.
Ich denke immer so, auch so im Marketing, wir müssen aus vollen Rohren schießen, Leute. So, ich, das ja, wird, ja. Ah, das, ja, egal.
Ja, man reflektiert das nochmal anders jetzt in so Zeiten, wo viel Krieg herrscht. Ne?
Total.
Wie viel das im Sprachgebrauch verankert ist.
Total. Ich finde es voll deplatziert. Ich finde das irgendwie gar nicht cool, aber trotzdem ist es so in einem drin. Also ja, egal. In jedem Fall aus uns beiden, ne, ist dann immer mehr geworden. Also wir haben Leute eingestellt für den Customer Support, für unsere Operations, IT und was weiß ich, ist hinzugekommen. Unser Marketing-Team ist größer geworden. Dann irgendwann, ja, gerade auch während Corona hat man gemerkt, jetzt kommt hier wirklich ein Hype. Wir haben unfassbares Wachstum in der Zeit hingelegt, haben dann immer mehr Leute eingestellt und ich glaube, in unserer Peak-Zeit waren wir mal 25 Leute ungefähr und davon hatte ich 10 bis 15 oder so, je nachdem, und das war einfach viel. Also Männer tendieren ja auch dazu, sich selbst zu überschätzen. Also ja, sowohl irgendwie im beruflichen Kontext, also ich glaube, es gibt sogar eine Studie, die haben mal getestet, wie sehr sich Männer selbst überschätzen bei erfundenen Themen. Und Männer überschätzen sich auch bei erfundenen Themen, weil sie sozusagen sonst in ihrer Männlichkeit so ein bisschen verunsichert werden.
Wie meinst du mit erfundenen Themen?
Also Themen, die es, also so Sachen, die es eigentlich gar nicht gibt. Aber Männer sagen trotzdem, ja, habe ich gehört. Ja, hab
so,
ich
dass gehört. Sie immer eine Ahnung haben müssen.
Genau, immer eine Ahnung haben müssen. Und was ich eigentlich damit sagen wollte, ist so, ich glaube, ich war für den Beruf da eigentlich gar nicht so richtig ready und habe da auf jeden Fall viele Fehler auch gemacht. Manche Sachen auch sicherlich gut, aber ich hätte, glaube ich, jemanden da gebraucht, der erfahrener ist, einen Mentor, der einen wirklich unterstützt, einem zeigt, wie man ein Team führt, Sachen abgibt, weil das hat mich dazu verleitet oder in diese Richtung getrieben, mich immer mehr auszubrennen, weil ich das Gefühl hatte, so, okay, es muss so weitergehen, wir müssen weiter wachsen und du musst eben auch mehr leisten damit. Und ich konnte schwer Sachen, also ich konnte schon gut Sachen abgeben, aber trotzdem, ich war dermaßen tief drin in der Arbeit und da hätte ich vielleicht Hilfe gebraucht. So. Und
war vielleicht zeitgleich das Gefühl da, dass du, also auch einerseits vielleicht stolz, dass du jetzt mit so jungen Jahren auf einmal so ein großes Team leistest und dann vielleicht daraus resultierend die Schwierigkeit, damit rauszurücken, zu sagen, pass mal auf, also das kann ich gar nicht, weil du es gerne gekonnt hättest?
Ja, also ich würde sagen, ja. Also auch man identifiziert sich ja so extrem mit seinem Job und auch dann mit so einem Jobtitel und das war mir schon irgendwie wichtig und es hat einem auch so ein gewisses Standing gerade in dieser Branche gegeben, okay, das ist hier der Head of Marketing oder CMO und der ist so jung und macht das so ungefähr und das hat einem wirklich halt Gehör gegeben, dann wirst du eingeladen mit so einem Panel-Talk oder so und andere Leute kenne ich und von LinkedIn und was weiß ich und das hat mir schon viel gegeben. Ich würde trotzdem sagen, dass wir innerhalb der Firma, also gerade Alex, der Geschäftsführer und ich, wir konnten oft darüber reden oder wir haben auch versucht, Hilfe irgendwie reinzuholen, gerade mit Beratern, die ihn irgendwo unterstützt haben. Trotzdem, ich erinnere mich auch noch oft, gerade mit älteren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, dass ich glaube, dass mir da manchmal der Stolz vielleicht auch im Weg stand oder ich mich halt überschätzt habe und ich hätte einfach sagen können, so ey, macht mal so. Wir hatten eine Mitarbeiterin, die unfassbar gut war und ich glaube, mit der bin ich manchmal einfach angeeckt, weil ich zu unerfahren war und ich hätte einfach mehr auf die hören sollen. Und
hast du so ein bisschen die Rolle gespielt, so pass mal auf, ich bin ein Chef und du jetzt willst hier
nicht so stark. Also nicht so stark, aber ich erinnere mich trotzdem an manche Situationen, wo wir einfach, sie kam aus einem sehr kreativen Designbereich und ich war eher zahlen- und sehr analytisch und das sowieso zusammenzubringen ist manchmal schon schwierig und da sind wir manchmal gegeneinander geclasht und ich habe halt gesagt, ja, wir müssen halt auf die Zahlen halt gucken und performt das überhaupt. Und sie war so, ja, wir müssen halt den Ausdruck der Marke auch irgendwie hinbekommen, dass der passt. Und wie gesagt, da sind Welten aneinander geraten, wo ich vielleicht manchmal einfach mehr hätte nachgeben können. Und das war jetzt nie so, dass ich den Chef rausgegangen habe. Ich glaube, so einer war ich jetzt auch nicht. Aber ich hätte noch mehr vielleicht annehmen können, einfach nur.
Du bist jetzt nicht mehr da.
Mhm.
Wie kam es dazu?
Das ging über einen längeren Zeitraum erstmal, als ich gemerkt habe, dass der das ziemlich an mir gezerrt hat. Und das fing einfach, das hat sich bei mir wirklich körperlich geäußert.
Wie?
Ich war dauerhaft krank. Also meine Freunde haben sich schon drüber lustig gemacht. Sie meinten so, du hast das Immunsystem von so einem Einzeller, also irgendwie gar keins. Und ich war permanent krank. Du konntest mit mir, also konntest damit rechnen, dass ich einfach jeden Monat eine Erkältung hatte oder irgendwelche Sachen. Ich hatte andauernd Probleme mit meinem Hals, Heiserkeit oder irgendwelche Entzündungen oder so. Ich hatte Schlafprobleme, als es schlimmer wurde. Also wirklich dolle Probleme, damit einzuschlafen und überhaupt durchzuschlafen. Und ich bin nachts aufgewacht und habe unsere Budgets gecheckt und wirklich, also dass ich nachts an den Laptop gegangen bin. Und weil ich dachte, okay, ich muss jetzt irgendwas, also ich musste da ran und irgendwas checken, weil ich Angst hatte, dass irgendwas falsch läuft oder so. Und es hat sich so stark geäußert und irgendwann hatte ich so einen Punkt erreicht, wo ich habe schon mit der Zeit gemerkt, okay, das wird hier langsam sehr doll und viele von meiner Familie, wie auch Freunde, haben irgendwann so gesagt, so, ey, Antonio, ist alles gut, ne? Du machst sehr viel und bist du sicher, dass dir das gut tut? Und ich habe irgendwie gesagt, ja, ich versuche irgendwie einen Schritt zurückzugehen, ich versuche langsamer zu machen. Macht man nicht. Ne? Weil man halt wirklich in so einem goldenen Käfig ist, den man sich da selber zusammenbaut und einfach weitermachen muss, irgendwie gefühlt. Und auch innerhalb der Firma war halt auch so diese Erwartungshaltung an einen. Ja, der Toni hat ja auch schon immer so gearbeitet und ist immer einen Schritt weitergegangen und immer 110%. Und du kannst, finde ich, ganz schwer, wenn du einmal dieses Bild in der Firma erstellt hast, aus dieser Rolle raus. Ist viel, also ich konnte das wirklich nicht, also diese Erwartungshaltung, diese 20 Leute an dich haben, dann zu sagen so, nee, ich bin jetzt anders drauf, ich muss weniger arbeiten, ich muss mich irgendwie mehr zurücknehmen, das funktioniert nicht. Auch so diese Dauererreichbarkeit innerhalb der Firma war für mich, also war auch heftig, dass man immer auch an den Wochenenden gearbeitet hat, auch Nachrichten verschickt hat etc., telefoniert hat dann wegen der Arbeit. Und das ist so, ich konnte nicht mehr von der Arbeit wirklich abschalten. Es ging ganz, ganz schlecht, es hat sich super negativ auf meine Beziehung ausgewirkt. Mhm. Also ich gemerkt habe, ich kann so Downtime gar nicht mehr genießen, dass ich an den Wochenenden immer an Arbeit gedacht habe, ein schlechtes Gewissen auch einfach ganz da hatte. Und auch witzig, als ich mich dann gekündigt habe, seitdem ist die Beziehung mit meiner Freundin so viel besser, weil ich wirklich zur Zeit genießen kann. Und ich bin da richtig froh drüber, das auch irgendwie gesehen zu haben, wie viel das auch verändert hat für mich und für sie. Und diese Symptome, jetzt nochmal, um da weiter drauf einzugehen, wieso ich dann irgendwann die Reißleine gezogen habe, es war halt wirklich ganz, ganz dolle Schlafprobleme. Und ich saß irgendwann vor dem Laptop und war so, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann gerade einfach gar nicht arbeiten. Also mein Kopf, ich saß davor, es hat sich nichts getan. Also ich wusste einfach so, also ganz, ganz scheiß Situation wirklich. Also, dass du einfach merkst, ich kann nicht mehr und eigentlich musst du noch, aber es geht irgendwie nicht mehr. Und da war dann klar, okay, ich muss aufhören. Und dann habe ich halt das Gespräch gesucht mit Alex und seinem Geschäftsführer. Ich weiß noch, ich habe in dem Gespräch auch dolle geweint. Also konnte es kaum aussprechen. Weil ich hätte das Gefühl hatte, zum einen irgendwie selber zu versagen, auch andere Leute damit zu enttäuschen innerhalb der Firma. Ich meine, das war eine wichtige Rolle, die ich einfach hatte. Und das war ganz scheiße, wirklich. Und ganz harte Zeit, auch dann diesen Übergang hinzubekommen, dass jemand Neues eingearbeitet wird, der dann meine Arbeit übernimmt. Und da war ich auch mehrfach an so einem Punkt. Ich weiß noch, dass ich einmal remote gearbeitet habe in Portugal mit Freunden dann im Februar. Ich dachte, ich nehme so ein bisschen Auszeit. Und auch, ich saß wieder vor diesem Laptop. Und es ging ja nichts. Ich habe dann wirklich auch wieder unseren Geschäftsführer angerufen und meinte so, ey Alex, ich kann einfach nicht mehr. Bitte gib mir mal eine Woche frei. Ich muss einfach irgendwie raus und lag dann einfach nur eine Woche krank im Bett in Portugal und konnte nicht arbeiten, konnte eigentlich gar nichts machen. Meine Freunde hatten auch wirklich große Sorge. Und ja, deswegen war es sehr, sehr wichtig, da aufzuhören und eine Pause wirklich einzulegen und sich ein bisschen Ruhe zu geben.
Aber viele schaffen ja das nicht, ne? Also war das wirklich so, dass du erzählst von dem Moment, wo du vor dem Laptop saßt und nicht mehr arbeiten konntest und dann auch geweint hast. War das so der Moment der Erkenntnis, dass du dachtest, okay, jetzt geht's einfach nicht mehr? Oder hat es dann noch gedauert und hast du noch mit dir gerungen und hast gesagt, boah, ich muss aber eigentlich und bla bla?
Es hat so ein bisschen damit angefangen, dass wir einen Workshop nochmal hatten mit einer externen Beratung, wo wir Ziele gesetzt haben auf 3, 5, 10, 30 Jahre. Und diese Ziele haben mir so viel Angst eingeflößt, weil ich schon so mit so wenig Energie da eigentlich angekommen bin. Und ich habe das einfach nur gesehen und dachte so, ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll. Ich weiß wirklich nicht, wo ich die Energie hernehmen soll, das hinzubekommen, weil es fühlt sich jetzt schon an wie eine Mammutaufgabe. Und jetzt wollen wir noch weitergehen. Wir wollen so und so viele Millionen Umsatz, wir sollen so groß werden und das ist die Vision. Und ich dachte die ganze Zeit nur während des Workshops so, irgendwas in mir will das,
klar.
Was dieses Gefühl, dass man Erfolg auch haben möchte. Und wie gesagt, auch das Standing in der Branche und so, man möchte diese erfolgreiche Firma irgendwie haben. Und irgendwas in mir hat durchgeschrien, so, ach du Scheiße, wie kriegst du das? Also das kriegst du nie im Leben mehr hin.
Und das hat aber mehr Macht. Also ich kann mir vorstellen, so als junger Typ, wenn ich dann so in so einem Workshop bin und dann erzählen mir irgendwelche Leute was von Millionen umsetzen und ich habe so eine wichtige Rolle, dann denke ich doch, boah, mega geil. Ich mache hier richtig die Karriere. Diese Startup-Erzählung, ich meine, ihr wart in Braunschweig, aber es ist Berliner Firma und so. Und ich bin jetzt einer von den Typen, die hier richtig bald absahen bei so einem Exit.
Das war ja auch die Idee. Also ich hatte ja, wir hatten ja auch irgendwie auf einen Exit mal hingearbeitet. Das war zumindest die Idee, irgendwann diese Firma vielleicht zu verkaufen. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich das jetzt aber noch 5 Jahre länger mache, dann kannst du mich halt in die Geschlossene einweisen. Also ich habe wirklich einfach gemerkt, so, das
ging nicht mehr.
Geht nicht mehr. Also ich glaube, der Erfolg war es einfach, oder das Geld war es nicht im Ansatz wert, sich in 2 Jahren dann irgendwie oder in einem Jahr wirklich selbst einweisen zu müssen, wenn man überhaupt nicht mehr kann. Und das war, vielleicht hättest du die Situation vor 3 Jahre früher gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich da schon gesagt, so, nee, wir gehen den Weg noch. Und selbst als ich schon irgendwie das Gefühl hatte, ich bin nicht mehr so ganz auf der Höhe, da war das noch nicht so. Aber ich glaube, die ganzen Symptome, wie sich das ausgedrückt hat, waren so doll, dass ich wirklich einfach sagen muss, ey, hier muss jetzt der gesunde Menschenverstand irgendwie gewinnen, Antonio, du machst dich selber kaputt. Und das war dann Gott sei Dank auch so der Fall.
Würdest du sagen, du warst depressiv?
Ja, voll. Also es war auf jeden Fall ein Symptom auch, dass ich einfach unfassbar schlecht drauf war dann in den Zeitraum. Ja.
Und dann hast du die Reißleine gezogen, hast mit deinem Co-Gründer-Chef gesprochen. Da war wahrscheinlich ein bisschen Scham dabei so, hast du ja auch erzählt, aber war das nicht auch eine Erleichterung?
Doch, auf jeden Fall.
Dass das dann so von dir abgefallen ist?
Ich glaube, die größte Erleichterung, ich wusste halt noch, okay, du musst jetzt noch 6 bis 7 Monate gehen. Also das war wirklich auch nochmal anstrengend, richtig anstrengend auch zu wissen, so okay, du kannst eigentlich schon nicht mehr und musst das jetzt gerade noch machen, irgendwie um diesen Übergang hinzubekommen. Es ist super schwierig, dann jemanden zu finden, der dann so eine Rolle dann einfach mal eben übernimmt, der auch passt einfach in das Unternehmen. Und die wirkliche Erlösung war dann eigentlich so mit diesem letzten Tag, der auch nochmal richtig emotional war. Ich weiß auch noch, ich saß in diesem Zug dann zurück aus Braunschweig, habe dort mit meiner Mutter telefoniert und einfach auch nur geweint dabei. Und dann hat aber wirklich so das Gefühl eingesetzt, okay, es ist jetzt vorbei, so ganz hart gesagt.
Warum hast du im Zug geweint, glaubst du? War das Erleichterung oder was? Trauer?
Mischung aus beidem. Also auf der einen Seite auf jeden Fall Erleichterung, gleichzeitig aber auch dieser, es hat sich auch angefühlt wie so ein Verlust. Also das hat sich ja angefühlt auch wie so das Baby, was man großgezogen hat. Und diese Idee, hey, das, was du da irgendwie gemacht hast, war schon irgendwie was Besonderes und jetzt ist es auf jeden Fall weg. Das ist jetzt, du wirst da auch wahrscheinlich nicht mehr zurückgenommen, sage ich mal, weil man will dann vielleicht nicht die Führungskraft, die schon mal irgendwie reingehauen hat. Ne? Und deswegen, es war so eine Mischung aus Erleichterung, auch irgendwo Scham und es ist ganz viel zusammengekommen. Ich glaube, das war ein großer Cocktail an Emotionen, den ich da einfach gefühlt habe und den ich nicht mehr so richtig kontrollieren konnte an dem Zeitpunkt.
Ich habe am Anfang meiner Social-Media-Zeit, ich hatte auch eine depressive Phase und dann, weiß ich, habe ich einen Post mal abgesetzt. Da habe ich geweint wegen Erschöpfung, Überforderung und dann habe ich mich selbst fotografiert beim Weinen und habe das als Post online gestellt und habe darauf sehr positives Feedback bekommen. Ich habe seitdem häufig darüber nachgedacht, weil wenn ich das so sehe heutzutage, wenn irgendwie Leute bei Social Media weinen, habe ich sehr gemischte Gefühle. Ich habe das ja auch gemacht. Ich habe das aber auch ein Stück weit gemacht, ehrlich gesagt, weil ich dachte, ja, das funktioniert irgendwie in der Erzählung. Ich bin Mann und Männer weinen ja nicht und Männer weinen heimlich, deswegen sitzen wir ja hier. Aber so ein bisschen, ehrlich gesagt, dachte ich auch, ja, das ist schon auch was, was wahrscheinlich gut ankommen wird. Woran liegt das, glaubst du, oder ist es bei dir vielleicht auch so ein bisschen so, dass du denkst, ja, ich bin Mann und das ist da nicht sozialisiert, dass wir weinen und ich erzähle das jetzt auch so ein bisschen, um mich zu repräsentieren. Also ich kann das nur von mir sagen, bei mir war es so ein bisschen so, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, dass ich sage, ja, ich versuche hier auch was nach außen zu tragen, was ungewöhnlich ist, aber zeitgleich präsentiere ich mich ja dann trotzdem damit. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. War das bei dir vielleicht auch so?
Ich würde jetzt gerade behaupten, dass ich es nicht erzähle, um es, weil es irgendwie diese Story vielleicht besser macht oder so, es sich besser verkauft, sondern einfach nur, es war halt einfach wirklich so, und das waren extreme Emotionen, die man da irgendwie gefühlt hat. Hm. Wenn ich über mehr Verletzlichkeiten sowas bei Männern rede, dann einfach auch in erster Linie, weil es, glaube ich, wichtig ist, ja. Weil ich glaube, dass viele junge Männer auch gerade in meinem Alter so eine ganz dolle Härte angelernt bekommen, auch durch die Medien, die sie konsumieren, dass halt Männer wirklich einfach nicht weinen dürfen und hart sein müssen und sowas. Und deswegen ist mir wichtig, jetzt zu zeigen, so, du musst sogar eigentlich Emotionen zulassen können. Du brauchst eine gesunde Emotionsregulierung, sonst schadest du dir langfristig selber. Deswegen finde ich, ist das Thema mir total wichtig. Gleichzeitig, also, das ist Content, der auch irgendwo gut funktioniert, weil er halt irgendwo unique ist. Das ist auf jeden Fall ein Part. Aber ich zum Beispiel, die Themen, die ich über Männer mache, nutze ich beispielsweise nicht irgendwie in einem werblichen Kontext. Und das will ich auch nicht, weil ich glaube, dass ich da meiner Plattform wieder ein bisschen mehr Sinn mitgebe. Und da will ich wirklich dann Awareness irgendwie schaffen. Es ist zwar schwierig, damit auch teilweise dann die Zielgruppe am Ende wirklich zu erreichen, die man erreichen will. Aber es hat nicht so einen, also ich sehe da tatsächlich eher so den Sinn hinter dem, was ich auf Social Media mache, dass ich wirklich irgendwie was positiv beeinflussen möchte. Mhm. Und ich verstehe den Gedanken voll. Und manche Sachen inszeniert man wahrscheinlich einfach auf Social Media mehr, weil man weiß, dass sie halt gut funktionieren. Wenn ich jetzt über diese Zeit rede und über Holzrichter, dann will ich wirklich eher aufklären, gerade in dieser Branche, wo alle nur Erfolg haben wollen und gerade bei jungen Männern, will ich irgendwo zeigen, ey, achte auf dich, Erfolg ist nicht alles, Erfolg fühlt sich, egal wie viel Geld du machst, echt beschissen an, wenn es dir nicht gut geht, und will da echt Leuten einfach zeigen, so, hey, das ist nicht alles, du bist als Mensch mehr als nur unser Job und deine Gesundheit und die Menschen um dich herum sind unfassbar wichtig und achte darauf.
Ich habe gerade aufgehorcht, als du gesagt hast, Männer in deinem Alter, dass die da auch Schwierigkeiten haben. Du bist 10 Jahre jünger als ich. Ich dachte, es wird besser mit der jüngeren Generation. Hast du einen anderen Eindruck?
Ich habe gemischte Gefühle auf jeden Fall. Ich finde es gerade so die Entwicklung bei jungen Männern total schwierig, weil ich habe das Gefühl, das ist eine, erstmal hat sich Social Media in den letzten 10 Jahren so in unsere Köpfe eingepflanzt. Wir verbringen da so viel Zeit, haben so viel Vergleich und haben so viel Content, und ganz viel Content, der halt für Männer produziert wird, ist eben, du musst die beste Version deiner selbst werden und du musst erfolgreich werden. Und ich habe das Gefühl, dass da ein Bild für Männer gemacht wird oder geschaffen wird, das unerreichbar ist, erstmal so ein Ideal von dem super erfolgreichen Typen, was
mit dicken Autos.
Genau, was also auf jeder Ebene eigentlich nicht funktioniert, auch volkswirtschaftlich nicht. Jeder kann halt irgendwie 20.000 Euro im Monat machen. Es geht, also funktioniert in der Gesellschaft nicht, aber es wird halt irgendwo verkauft. Und das macht mir Sorgen. Es macht mir Sorgen, wie junge Männer, welche Medien sie konsumieren, welche Bücher sie vielleicht auch lesen, dass alles einfach nur darauf ausgelegt wird, dass man sich selber irgendwie isoliert und besser wird. Und es ist irgendwie ein Rückschritt gefühlt für mich von dem, hey, wir müssen eigentlich Männer und das Mannsein irgendwie weiterentwickeln, mehr zu klassisch traditionellen Werten, dass ein Mann stark sein muss immer und er darf nicht verletzlich sein. Und es gibt irgendwo, ich habe das Gefühl, es wird irgendwie stärker polarisiert. Es gibt auf jeden Fall immer noch so eine Bewegung, die da offener und progressiver ist. Aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass durch Social Media gerade auch junge Männer viel mehr Halt finden in diesen klassischen Rollenbildern und in diesem klassischen Männerbild. Und das finde ich, dafür mache ich vielleicht auch diesen Männer-Content, weil ich will irgendwo einen Gegenpol vielleicht auch dazu schaffen. Man muss nicht so sein, und viele von klassischen männlichen Eigenschaften sind absolut schädlich für Männer selber. Mhm. Und das will ich eigentlich mit dem Content zeigen.
Ist das, was du meinst, wenn du sagst, du bist sowas wie der große Bruder auf Social Media?
Das ist so die Idee, ja. Das jüngere Männer da sich vielleicht wiedererkennen können, so auch, das ist der Gedanke, so, hey, ich will erfolgreich sein, aber in Maßen und in einem gesunden, in meinem Tempo, das okay ist, und ich kann meinen Wert aus anderen Dingen schöpfen, und wie kann ich als Mann sein? Was erwartet die Gesellschaft eigentlich von mir, und was kann ein moderner Mann irgendwo sein? Wie kann der aussehen? Und das ist auf jeden Fall der große Bruder, der einem irgendwie die Geschichte von einem selber erzählen kann, so kann es auch schief gehen, sage ich mal, und vielleicht irgendwo Tipps gibt. Und so ich denke immer so, eigentlich meine Schwester war so die Person, die mir immer Ratschläge gegeben hat, und das versuche ich jetzt irgendwie für andere Leute ein bisschen zu sein. Danach.
Ist deine Schwester jünger oder älter?
Sie ist älter.
Älter. Also bist du der kleine Bruder?
Ich bin der kleine Bruder tatsächlich.
Okay, und jetzt, okay, verstanden. Und jetzt bist du der große Bruder auf Social Media. Und sag mal, darf ich dich fragen, was du für eine Followerschaft hast? Also ich habe, ich glaube aktuell sind es 84% Frauen.
Bei mir sind 70% Frauen.
70%, aber ja. Immerhin erreichst du dann 30% Männer.
Also es sind trotzdem, ich glaube auch mit den Themen jetzt, die ich aktuell anspreche, sind, glaube ich, dann bei den Sachen einfach, also in der Regel unter 30, irgendwas zwischen 20-30% Männer nur. Also man merkt schon, dass Frauen sich öfter mit den Themen auseinandersetzen. Ich kriege super viel auch positive und wertschätzende Nachrichten von Männern, jungen Männern, und das finde ich immer wieder total genial, die dann sagen so, hey Antonio, diese Beiträge helfen mir, und da denke ich mir so, Hammer. Und wenn auch Jungs schreiben so, hey, wie kann ich denn daran was verändern jetzt, wenn ich Beiträge darüber mache, was für Verhaltensweisen zum Beispiel bei Männern zu Aggressivität und zu Gewalt führen. Und das freut mich richtig, dass da irgendwie schon Männer sind, die auf jeden Fall sich mit so einem Thema auseinandersetzen wollen. Aber es ist nicht der Großteil der Followerschaft oder der Großteil der Menschen, dieser Content erreicht. Ich habe es aber eben gerade schon gesagt, so, es ist nicht der Content, den ich dafür nutzen will, beispielsweise irgendwie auch für Werbung oder so, sondern es ist der mir persönlich irgendwie wichtig ist. Weil ich denke gerne an Vorbilder, die ich vielleicht früher mal hatte, in meiner Schulzeit beispielsweise. Und wenn ich nur im Ansatz das vermitteln kann, was die mir irgendwie vermittelt haben, mit auf den Weg gegeben haben, dann ist das voll die Erfüllung in dem, was ich mache, weil Social Media ist schon teilweise ein bisschen leer. Man hat so wenig Feedback, es ist was ganz anderes als ein normaler Job. Und dadurch finde ich irgendwie den Sinn in der Arbeit. Ich habe ganz lange auch, als ich aufgehört habe bei Holzsicht, überlegt, will ich das überhaupt? Ist das nicht einfach ein total leerer Job? Weil es geht nur um Reichweite, und wie kann man daraus irgendwie mehr für einen schaffen? Und da habe ich wirklich so, also darin finde ich tatsächlich einfach so Sinn.
Was waren das für Vorbilder, von denen du gerade gesprochen hast in der Schulzeit?
Lehrer tatsächlich. Also es waren.
Also nahe Vorbilder, jetzt keine medialen, nicht E-Mail oder so.
Nee, genau. Sowas. Ich hatte zum Beispiel nie diese so Vorbilder wie so, ja, wobei, ich hatte auch Fußballer tatsächlich, die so Vorbilder von mir waren, aber es war halt auf den Sport bezogen, aber ich glaube, das reflektiert man auch später vielleicht, was so manche Lehrer für Vorbilder für einen eigentlich waren. Ich denke da an, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen darf, aber egal, ich hatte Martin, hieß er mit Vornamen, Martin Hocke, und das waren richtig tolle Lehrer, sehr gute Pädagogen, und ich glaube, das ist auch so, so wichtig, dass wenn wir junge Männer in eine positive Richtung entwickeln wollen, dass wir mehr in Schule und Ausbildung investieren und dass wir da richtig gute Pädagogen haben. Weil ich war, als ich so 14, 15 war oder 13, ich habe auch viel Mist gebaut in der Schule. Stand auch mal so im Raum, ob ich vielleicht mal von der Schule fliege, weil ich habe mal in so, in der Klausur habe ich mal gespickt und solche Sachen gemacht, und das waren Männer, die mir gesagt haben so oder irgendwie vermittelt haben, nicht mal durch die Aussage, sondern irgendwie auch durch ihr ganzes Verhalten so, hey, mit Ehrlichkeit, mit Arbeit und mit Fleiß und mit einem gesunden Fleiß irgendwie kannst du ganz viel erreichen, und auch in der Schule. Und ich war früher bis zur 10. Klasse war ich ultra schlecht. Ich hatte einen Schnitt von 3,3 und bin dann ins Abi gekommen und habe das Abi mit irgendwie, ich glaube, 1,5 oder sowas am Ende beendet. Und einfach nur, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich kann das, wenn ich halt diese Arbeit reinstecke. Und das war wirklich geprägt durch diese Männervorbilder, die mir irgendwie gezeigt haben, du kannst es irgendwie schaffen, aber auf eine ganz positive Art und Weise.
Wenn wir schon über Vorbilder sprechen, ich habe dir gesagt, ich folge dir sehr gerne. Ich finde, du machst das alles sehr gut. Es ist angenehm, das zu gucken. Es ist aber auch informativ. Es ist irgendwie, wenn man das Wort überhaupt im Zusammenhang Social Media benutzen kann, wirkt es authentisch. Auch so, wie du dann regelmäßig davon berichtest, wie du zu deiner Familie gehst und so. Gleichzeitig, wie soll ich das sagen? Nimm es mir nicht übel. Empfinde ich Neid. Und es nervt mich dann. Also ich nerv mich selbst, weil ich denke, ich glaube, ich habe das erste Mal von dir mitbekommen bei Social Media, weiß ich nicht, vor 2 Jahren oder so. Und ich bin am Anfang relativ schnell gewachsen durch dieses Walking Dead Format und war dann irgendwie über 100.000. Ich glaube, als ich das erste Mal gesehen habe, hattest du so ein paar tausend weniger als ich. Und ich dachte so, ah, oh, der macht ja coole Inhalte und so. Und so ein bisschen habe ich mich dann vielleicht gefühlt wie der große Bruder von dir, ohne dich zu kennen. Und mittlerweile hast du halt fast doppelt so viele Follower als ich, wie ich, und hast, wie gesagt, auch mehrere Formate. Du machst dir Gedanken, wo du irgendwie mit Werbung arbeitest und wo nicht. Was sind deine Formate, die funktionieren? Und ich denke mir so, ey, warum schafft er das? warum schaffe ich das nicht? Ich habe das ja auch im Einstiegsmonolog gesagt. Ich hatte dann relativ schnell das Gefühl, ich müsste jetzt hier mit Büro und einer Mitarbeiterin und jemand, der mich begleitet beim Film und der das dann schneidet und Content. Ich habe es einfach nicht geschafft so. Und wenn ich dich so sehe, denke ich so, der hat es geschafft. Der hat begriffen, dass Content Creator ein richtiger Beruf ist, den man auch richtig ausüben muss. Du hast dir jetzt ein Studio angemietet. Wir haben auch sogar kurz mal darüber gesprochen, ob ich damit reingehe, weil ich dachte, ich müsste das wieder machen. Ich habe das Büro aufgegeben vor einiger Zeit. Habe aber irgendwie, wie gesagt, gedacht, ich wäre gescheitert und habe dann, als du von der Möglichkeit gesprochen hast, dass du dir jemanden suchst, mit dem das Büro teilst, habe ich gedacht, ja, vielleicht mal jetzt mit Antonio, weil der kann das ja alles. Vielleicht kann der mir das sogar zeigen, wie das geht. Und wieder auf der anderen Seite denke ich so, du kommst aus dieser Startup-Welt, hast da echt viel gearbeitet und du hast in meinem Video jetzt neulich erzählt, dass du jetzt auch als Content-Creator durchaus mal 50-Stunden-Wochen hast. Denkst du, also empfindest du das dann wirklich als Kontrastweg zu deinem Leben vorher oder denkst du manchmal auch, das ist jetzt nur eine andere Verpackung von Leistung mit einer Prise Mental Health?
Also erstmal sind irgendwie mehrere Sachen dann, auf die ich eingehen will. Das Thema mit zum Beispiel Neid oder dieser Vergleich, den man auf Social Media hat mit anderen Creatoren, ich kenne das selber. Also ich habe das ja, ich sehe andere Formate, die ich voll cool finde und frage mich dann so, wieso kann ich das nicht? Und das heißt, also ich bin davon überhaupt nicht frei und das auch der Job an sich, dadurch, dass das, es ist zwar irgendwie eine Nische, aber man hat ganz wenig Leute, mit denen man sich eigentlich austauscht. Das ist so super intransparent. Ich glaube, dass es dadurch auch dazu automatisch führt, dass man sich mit Leuten auch vergleicht, die man gar nicht kennt. Und am Ende hat jeder seine Struggle. Ich sitze da trotzdem und denke mir wöchentlich so, was machen wir eigentlich, ne? Also es ist überhaupt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich habe hier was dekodiert und weiß jetzt, wie man Content Creator ist. Ich denke mir nur, okay, es ist was ich gehe da sehr strukturiert ran. Ich glaube, ich kann ganz viel aus meinem Beruf vorher einfach mitnehmen. Das ist vielleicht der Vorteil, den ich habe, weil das, was ich ja bin, ist eigentlich nur eine Marke als Person.
Ja.
Und das habe ich ja eigentlich 9 Jahre lang irgendwie gemacht. Und das ist vielleicht der Vorteil, den ich jetzt habe, dass ich ganz viel aus meinem Beruf mitnehmen kann in das, was ich jetzt mache, das dadurch auch strukturiere. Und was ich nur merke, wo du jetzt gerade meintest, ist jetzt die Arbeit, die ich jetzt mache, nicht eigentlich die gleiche Falle, in die ich schon mal reingetappt bin. Ich muss mich da selber einfangen. Ich merke einfach, ich habe voll die Züge zum Workaholic. Ich habe ganz große Probleme damit, Schluss zu machen und aufzuhören und mich jetzt von der Arbeit irgendwie wegzusetzen. Ich habe auch an dem, was ich mache, Spaß. Das ist einfach das Ding. Es ist nicht so, dass ich da im Büro sitze und mir denke, oh scheiße, noch eine Stunde, sondern ich denke mir so, ich hab schon Bock darauf, das jetzt zu machen und ich habe irgendwie Spaß daran zu arbeiten. Das ist was Gutes. Aber ich muss da ganz doll an mir selber arbeiten, um gesunde Grenzen zu setzen. Und ich hatte jetzt in den letzten 8 Wochen das Gefühl, ich hatte sehr wenig Privatleben, weil ich ganz viele Sachen on top gemacht habe, wie zum Beispiel das Renovieren von einem Büro und dann habe ich jetzt irgendwie eine GmbH angemeldet und solche Sachen. Es sind viele Sachen on top gekommen und dadurch habe ich viel weniger Freizeit gehabt, viel weniger Zeit mit meinen Freunden. So auch, dass sogar meine Mutter zu mir meinte, ey Toni, du hast gerade voll wenig Zeit für uns, du meldest dich irgendwie seit irgendwie fast 8-6 Wochen nicht so viel mehr bei uns. Was ist eigentlich los bei dir? Und das war für mich so ein kleiner Weckruf. Tapp nicht nochmal in die gleiche Falle, nur weil du gerade erfolgreich bist und sowas, sondern ich glaube, man muss sich das immer mal wieder bewusst machen. Und ich saß jetzt zum Beispiel im Urlaub mit meinen Freunden und dachte auch so, und wir haben auch über Arbeit geredet und wie viel man arbeitet. Also eigentlich, du bist ja frei, wieso sagst du ja nicht, ich arbeite nur bis 16 Uhr. Wir probieren das jetzt einfach mal weniger zu arbeiten. Ich habe auch hinterfragt, muss ich jemanden einstellen, auch in der Zeit jetzt? Muss es alles immer nur wachsen oder ist es nicht okay, wie es auf dem Level gerade ist? Ich mag diese Herausforderung. Ich mag das, dem auch nachzugehen und darin gut zu sein. Ich habe irgendwie den Anspruch daran, dass ich in meiner Arbeit immer besser werde, meine Skills besser werden. Und trotzdem, ich glaube, da ist in mir jemand, der auch irgendwie Anerkennung sucht noch. Und daran muss ich ganz doll arbeiten. Für wen mache ich das dann? Ich glaube, ich würde es für mich mehr machen, wenn ich sage, kalmer, mach mal ein bisschen ruhiger, ein bisschen weniger. Und es ist total schwierig. Also deswegen, ich muss mich selber immer wieder einfangen dabei. Und daran erinnern, dass ich mal einen nicht so gesunden Weg eingeschlagen habe. Gleichzeitig merke ich schon alleine, dass ich nur für mich eigentlich verantwortlich bin gerade, nimmt mir ganz viel Stress. Ich kann gerade trotzdem ganz viel Sport machen. Diese ganzen Sachen, die früher für mich echt eine Herausforderung waren, wie überhaupt Sport zu machen, das ging ganz lange gar nicht mehr, weil ich so kaputt war. Das funktioniert und das sind für mich gute Zeichen. Und ich habe trotzdem Zeit für meine Freundin. Ich merke, ich muss wieder mehr Zeit schaffen für meine Familie beispielsweise und für den größeren Freundeskreis. Und das sind Sachen, die ich mir wieder bewusst machen musste. Aber ich glaube, das sind auch Phasen und das kann nicht immer perfekt laufen. Das ist auch so ein Ding. Also ich meinte auch zu meiner Mutter, Mama, ich würde ja gerne mit euch mehr machen, aber es sind jetzt einfach Sachen gewesen, die halt mehr Zeit in Anspruch genommen haben. Mir tut das auch irgendwie leid, mir tut das auch selber weh. Ich glaube, man wird immer wieder eine Phase haben, in der man deutlich mehr Zeit hat, in der man sich mal bewusst zurücknimmt und dann gibt es Phasen, in der die Arbeit wieder mehr wird und trotzdem weiß ich innerlich, ich will nicht zurückgehen zu, ich arbeite nicht nur 50 Stunden, sondern ich habe auch manchmal Q4 in so einem Weihnachtsgeschäft. Ich schwöre dir, ich habe 14 Stunden am Tag gearbeitet und es war absolut scheiße und schlimm, was ich mir angetan habe da. Einfach nur aufgestanden, morgens gegessen, an den Laptop gesetzt, abends zugeklappt, schlafen gegangen. Es war total zerstörerisch und das, ich weiß ganz genau, da will ich nicht hin, weil es null nachhaltig ist. So, ich denke mir lieber, ich will wirklich so, wie ich jetzt gerade arbeite, das vielleicht lange durchziehen können und einen gesunden Weg finden, mit Arbeit umzugehen, zu leben und das mit meinem Sozialleben zu verbinden. Auf gar keinen Fall will ich dahin zurück.
Hast du ein Ziel? Beruflich? Weil ich denke mal, was mache ich eigentlich in 5 Jahren? Bin ich immer noch Podcaster und Content Creator? Ist das was man mit 45 noch macht? Oder was ist überhaupt ein Ziel? Also mit 60 mache ich das ja wahrscheinlich nicht mehr. Ist ganz schwer, oder? Also vorher
Meinst du also, dass du mit 60 das nicht mehr machen kannst?
Nein, weiß ich nicht. Vorher war ich in der Kanzlei, so, und da war ich Anwalt. Da ist klar, okay, du machst Karriere oder auch nicht, aber auf jeden Fall werde ich festangestellt, werde ich auf jeden Fall bis 65 durchziehen, so. Und jetzt mache ich den Mist und denk so, wo führt das eigentlich hin? Also meinst du machst es mit 60 noch?
Ja, wieso redest du vom Mist nur mal so als nee, Frage?
Weil
das ist ja deine Arbeit. Und ich finde so, du machst ja voll gute Sachen, du machst richtig wichtige Inhalte und ich finde auch so, das, was du meintest, so tatsächlich bist du content-wise auch für mich irgendwo ein Vorbild gewesen, so, weil ich finde, dass du so viel überhaupt den Mut halt zu haben, diese Vulnerabilität irgendwie auf Social Media zu zeigen, diese Themen anzusprechen, das ist irgendwo eine Vorbildfunktion. Ich glaube, dass du auch junge Leute, mich dann auch irgendwie positiv beeinflusst hast. Und ich finde, das ist auf gar keinen Fall Mist. Und ich neige da selber zu, diesen Job schlecht zu reden manchmal oder kleiner zu machen, als er ist. Und ich glaube auch, dass man das, also ich glaube generell nicht an so einen linearen Lebensweg gesagt, sonst wäre ich wahrscheinlich Psychologe geworden, Fußballer am besten noch. So, deswegen, ich glaube, man kann sich immer wieder neu erfinden und auch was anderes machen. Und wenn ich irgendwie sage, ich will jetzt doch nochmal meinen Master in Psychologie machen, ich werde vielleicht doch noch Psychologe am Ende, dann glaube ich, geht das noch irgendwann. Ich glaube aber auch, dass wir im höheren Alter auch noch Podcaster oder vielleicht YouTuber oder was weiß ich sein können, nur in einem anderen Umfang und mit anderen Themen, die aber auch wichtig sein können für junge Leute. Ich gucke super gerne von zum Beispiel so Scott Galloway, der ist 60, so ein Marketing-Guru irgendwie. Ich muss nicht alles gut von ihm finden, aber ich finde trotzdem seine Perspektive irgendwie, was er in den USA erzählt, gesellschaftlich, wie sich das weiterentwickelt und was er aus dem Marketingbereich zeigt, total interessant. Und ich denke mir so, dem kaufe ich halt voll viel ab, weil der hat halt ultra viel Lebenserfahrung. Und ich glaube, gerade solche Leute fehlen ja auf Social Media, weil ich bin zwar, okay, jetzt 29 und ich kann dir vielleicht was über die 20er erzählen, aber kann ich dir das über das Leben erzählen? Ich glaube, da hat jemand, der 40 ist, ein bisschen mehr Erfahrung. Deswegen finde ich es voll wichtig eigentlich, dass ältere Leute auf Social Media diesen Raum auch einnehmen.
Ja, du hast mich erwischt. Ich werte das für mich innerlich immer noch ab. Ja, weil ich komme aus dieser Juristerei und das war was Handfestes, so wie du sagst. Also ich bin in einer Juristenfamilie groß geworden und die haben jetzt auch nicht groß Druck auf mich ausgeübt, aber es war schon, eigentlich war schon klar, dass ich studieren muss und so und dann halt Jura. Und dieses Handfeste, wo du auch in der Gesellschaft irgendwie einen gewissen Status hast, das hat mir auch ein bisschen Peace gegeben so. Wenn ich irgendwie jemanden kennengelernt habe, ich habe gesagt, ich arbeite als Anwalt in einer großen Kanzlei, das war so, okay. I did my part. So, und jetzt sage ich halt, ich bin Podcaster und ich mache was bei Social Media und ich denke dabei schon so, was denkt diese Person denn jetzt von mir, ja? Das ist ja nichts
voll
Richtiges. So, und ich glaube, damit hängt es dann auch zusammen, dass ich, indem ich mich selbst und meinen Beruf quasi abwerte, dass ich dann denke, das kann ich jetzt nicht ewig machen. Aber du hast recht, es ist gleichzeitig denke ich, es ist so wie du, lineare Lebensläufe müssen nicht sein und who knows, bisher bin ich meinen Weg gegangen und es hat sich immer irgendwas entwickelt, es wird sich auch weiter was entwickeln. Aber danke, dass du das gesagt hast, das bedeutet mir tatsächlich sehr viel. Bevor wir zum Schluss kommen, lass uns noch kurz unser kleines Spiel spielen. Ich lese jetzt ein paar Sätze vor. Die sind unvollständig, das spielen wir ja immer. Und du kannst die Sätze, wenn du möchtest, vervollständigen. Entweder du machst es ganz kurz oder du nimmst dir Zeit, wie du magst.
Okay.
Ein echter Mann.
Das dachte ich mir schon, dass sowas in die Richtung kommt. Ein echter Mann kann empathisch sein, zeigt auch Selbstverantwortung, Verantwortung für andere, übernimmt Verantwortung für andere aus Fürsorge und nicht aus Pflicht. Ich glaube, jemand ist, ein echter Mann ist, der ist ehrlich, ist integer, das sind ganz viele Sachen, die er sein kann, aber ich glaube, dass es nicht per se was ist, wo ich immer sagen würde, das ist halt nur, für mich, ich finde das voll schwierig zu sagen, hey, das ist was rein männliches, das sind männliche Attribute, weil es sind auch Attribute, die genauso auch einer Frau oder jeder anderen Personengruppe irgendwie zugeschrieben werden können.
Glaubst du, es braucht es überhaupt noch, diese Zuschreibung von Attribute, männlich, weiblich?
Ich glaube, also ja, ist es. Ich habe mir genau die gleiche Frage gestellt und habe da wirklich darüber nachgedacht. Und ich glaube, dass ich dann erst selbst gemerkt habe, so okay, welche Privilegien ich eigentlich habe, dass ich mir denke, so nee, ich will ja nur ein guter Mensch sein. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir uns loslösen von diesem Konstrukt Männlichkeit und welchen sozialen Druck das zum einen schafft. Und auch, dass es dadurch einfach auch, weil dieses Konstrukt so auch schlecht manchmal ausgelegt wird, andere Personengruppen deswegen in der Gesellschaft vielleicht weniger akzeptiert sind und sicher leben können. Und deswegen müssen wir, finde ich, über Männlichkeit reden und diesen Begriff weiterentwickeln. Und auch als der, ne, wir sind hier zwei weiße Männer, die im Podcast sitzen und darüber reden, so wirklich in einer selbst privilegierten Situation, das hinterfragen, aber auch weiterentwickeln für andere Personengruppen, damit die sich in der Gesellschaft sicherer fühlen. Und das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir als Männer, dass jeder Einzelne irgendwo ein besserer Mann wird, sondern dass wir halt dadurch die Gesellschaft tatsächlich verbessern. Ja.
Die wichtigsten Männerfiguren meiner Jugend?
Mein Vater, dann die Lehrer, von denen ich gesprochen habe, und Pavel Nedved.
Warte mal, war das der? War
das
der
war ein blonde Fußballer. Der
mit so langen Haaren?
Ja, bei Juventus.
Großer kroatischer Spieler, ne?
Nee, er war Tscheche, aber ich fand ihn so cool. Also nein, aber Spaß, es war trotzdem, ne? Fußballer war, wie gesagt, da doch irgendwie so das Problem. Nein, wenn ernst gemeint wäre es, wie gesagt, mein Vater. Und dann halt Lehrer in der Zeit, wo ich einfach noch dachte, so, das sind einfach voll die coolen Typen gewesen, so aus meiner Teenie-Brille da damals. Und die haben mich stark beeinflusst.
Hast du voll Glück gehabt. Ich habe wirklich, wenn ich an meinen Lehrer denke, wirklich, Entschuldigung, wenn ihr das hört, glaube ich nicht, Kraut und Rüben, wirklich.
Aber es waren auch immer, es waren jüngere Lehrer. Die alten Lehrer waren schwieriger vielleicht, aber die jungen Lehrer, die wirklich das Gefühl, also anscheinend was auch machen wollten, die Lust hatten, sich auf diese jungen, schwierigen Teenies einzulassen und die irgendwie positiv zu beeinflussen, so einen geilen Job gemacht. Diese ganzen jungen Lehrer, aber auch Lehrerinnen, ich will jetzt eigentlich nicht nur über die Männer dabei reden, wir hatten auch richtig tolle Lehrerinnen. Ich bin so dankbar, dass ich die hatte. Echt. Ja. Also sie haben mir ganz viel beigebracht. Also wirklich auch so, das sind so Gesten gewesen, nicht nur im Unterricht, sondern so, man hat sich so ein bisschen mehr gesehen gefühlt durch viele. Und das war wirklich so, Chapeau, ihr habt einen ganz tollen Job gemacht irgendwie damals. Bin ich richtig dankbar für.
Schön. Von meinem Vater hätte ich gerne gelernt.
Ich glaube, ich kann dir gar nicht irgendwie sagen, das und das hat mir jetzt gefehlt. Ich glaube, mein Vater hat mir ganz, ganz viel beigebracht. Also ich hatte einen ganz tollen Vater. Und auch jetzt ist er, ich habe immer das Gefühl, dass ich mich so auf den verlassen kann, dass er und meine Mutter wirklich mich so unconditional wirklich lieben und unterstützen. Und dafür kann ich nur so krass dankbar sein. Deswegen, ich will gar nicht sagen, irgendwas ist da, hat da gefehlt. Ich glaube, was er sich auch gewünscht hätte, wäre, dass wir mehr Zeit gehabt hätten, weil er sehr, sehr viel gearbeitet hat. Aber trotzdem, das ist auch sowas, was ich an meinem Vater so unfassbar respektiere, dass er einen Job gemacht hat, den er eigentlich gar nicht machen wollte. Und das aber für uns als Familie auch so gemacht hat, damit wir irgendwie einen guten Lebensstandard haben und so. Und deswegen, er hat mir eigentlich alles beigebracht und ich hätte vielleicht gerne noch ein bisschen mehr von ihm handwerklich gelernt, aber das versuchen wir jetzt aufzuholen. weil er da so unfassbar talentiert ist und das ist vielleicht so, das sind Sachen, die mir vielleicht, wo ich merke, ich bin so ein Akademiker, der gut reden kann vielleicht, aber mein Vater ist ein Mann, der auch richtig handwerklich begabt ist und das sind so vielleicht so zwei Welten, von der ich mehr lernen kann, mehr lernen möchte, aber mein Vater hat mir alles beigebracht, um irgendwie auf zwei Beinen stehen zu können und deswegen ist da eigentlich nichts, wo ich sagen würde, Papa, da hast du irgendwie was verpasst oder so.
Vielleicht erübrigt sich die Frage jetzt, männliche Vorbilder sind für mich heute?
Ich würde jetzt halt immer noch meinen Vater da nennen. Ich würde, wie gesagt, ich bin oft dadurch, dass ich jetzt das Thema überhaupt in meinem Content aufgenommen habe, denke ich oft an manche Lehrer zurück, weil die mich gerade in der Jugend irgendwie positiv beeinflusst haben.
Aber heute, aktuell, hast du irgendwas? Weil mir fällt nicht so viel ein.
Nee, also es gibt da jetzt nicht so den einen Typ, den ich da rauspicke, wo ich sage, da schaue ich irgendwie jetzt hoch. Ich glaube, das ist auch ein Mangel, den wir vielleicht gesellschaftlich wirklich haben. Also wo es ein Problem ist. Also man junge Leute brauchen irgendwie Vorbilder. Und wen pickt man sich raus? Und ich glaube, das kann einem irgendwo auch Orientierung geben. Aber ich habe irgendwie keine Vorbilder. Ich glaube, und das ist aber vielleicht ein Problem, weil es in dieser ja, Alpha-Male-Welt gibt es ganz viele Vorbilder anscheinend für Männer, die sich daran total orientieren und das finde ich, das ist ganz, ganz negativer Trend.
Ja.
Finde ich ganz, also es macht mir richtig Angst eher, wenn ich darüber nachdenke.
Ja. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr auf die Frauen schauen und da Vorbilder suchen. Etwas, was mir schwer über die Lippen kommt, ist
immer noch über Emotionen zu reden manchmal, Dinge, die einen verletzt haben, das anzusprechen zwischen auch Freunden, mit meiner Partnerin. Das kostet mich irgendwie immer noch Überwindung. Hm. Also es ist nicht so, dass ich da, auch wenn das vielleicht auch Teil meines Contents ist, oder ich bin da nicht von frei, dass sowas für mich irgendwie mit Scham behaftet ist und mir schwer fällt. Also ich weiß auch, ich bin wirklich ein People-Pleaser. Ich habe ganz lange gebraucht. Ich habe so doll an mir arbeiten müssen, dass ich Nein sagen kann. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die mir gerade bei den Personen, die mir ganz nah am Herzen sind, das fällt mir da sehr schwer, weil ich Angst habe, jemanden zu enttäuschen. Und dadurch merke ich so, ist es für mich eine Überwindung jedes Mal, wenn ich über Gefühle, hey, das hat mich irgendwie verletzt, das macht mich sauer oder sowas, das sowas anzusprechen. Ich glaube, das ist total wichtig. Es gibt Gott sei Dank auch Freunde im Freundeskreis, die sowas fast schon proaktiv einfordern, die sowas merken. Und deswegen, da würde ich sagen, ist das auf jeden Fall was schwer ist immer noch.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich wünschte, mehr Männer würden darüber sprechen.
Ich glaube einfach generell über Emotionen, Ängste, ganz besonders einfach Ängste, was ihnen schon früher irgendwie als Teenie, wo man irgendwie sich manche Sachen vielleicht nicht eingestanden hat, weil man cool sein wollte vor seinen Freunden. Ich habe das Gefühl, dass auch ich war jetzt gerade im Urlaub mit Freunden und wir haben darüber geredet und wir haben festgestellt, okay, viele Freundinnen haben beispielsweise über so den ersten Kuss oder ihr erstes Mal ganz viel geredet und für uns Jungs war das so total mit Scham behaftet, weil man war noch so lange Jungfrau oder so und ich glaube, dass wir Jungs und Männer mehr über Ängste reden müssen und damit uns einen großen Gefallen tun, weil wir ganz viel Druck von uns nehmen dadurch und es ist immer noch ein Thema heute, wir müssen mehr über Ängste reden und das schweißt nur zusammen und tut einem selber ganz gut. Ich merke, viele von meinen Freunden, wenn wir mal so ein Gespräch führen, fühlen wir uns eigentlich immer jedes Mal erleichtert und haben das Gefühl, okay, es hat gut getan, das zum einen zu äußern und auch von einer anderen Person das mal so ein bisschen eingeordnet zu bekommen, ist ja sehr viel wert.
Die schönsten Tränen.
Ich muss schon sagen, ich habe oft eher in Situationen geweint, die schon eher negativ waren, wenn jemand gestorben ist beispielsweise. Wenn ich daran denke, was sind schöne Tränen gewesen, dann denke ich an einen Moment mit meiner Freundin tatsächlich, wo man ihr halt gesagt hat, dass man eigentlich nicht mehr, also dass wir haben uns mal zwischendurch getrennt und ich bin dann wieder angekommen und meinte so, hey, ich kann irgendwie nicht ohne dich und habe das halt auch mit Tränen gesagt so. Und deswegen, das waren schöne Tränen, weil man da gemerkt hat, wie viel einem die andere Person bedeutet.
Danke, Antonio, für dieses sehr angenehme, schöne, offene Gespräch. Ich finde, du hast hier viel geteilt, was mir persönlich sehr viel gebracht hat, glaube ich. Ich glaube, ich nehme viel mit aus dem Gespräch. Das war noch nicht alles. Wir haben ja noch einen kleinen Bonusteil und wir haben ja über deine Rolle bei Social Media als großer Bruder ein bisschen gesprochen. Im Bonusteil wollen wir uns beide jetzt mal der große Bruder sein und du bist jetzt fast 30, ich bin 40. Wir wollen beide mal so 10 Jahre zurückschauen und gucken, was wir uns denn rückblickend so als großer Bruder erzählen würden, mit auf den Weg geben würden, was wir vielleicht anders machen würden, aus welchen Fehlern wir vielleicht lernen würden rückblickend. Und dann reisen wir also 10 Jahre in die Vergangenheit in diesem Bonusteil. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen wollt, welche Fehler wir vielleicht bereuen, was wir vielleicht anders machen würden, wo wir vielleicht schlauer sind als noch vor 10 Jahren, dann hört rein in diesen Bonusteil. Den findet ihr in der Podimo-App direkt unter dieser Folge. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr den weiterempfehlt an alle in eurem Umfeld, die den auch hören sollen. Damit ihr nichts verpasst von diesem Podcast, folgt bitte dem Instagram-Kanal von diesem Podcast unter männerweinheimlich-podcast. Den Link und alle anderen Infos auch zu Antonio findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wir hören uns gleich im Bonusteil wieder. Bis gleich. Das war Männerweinheimlich für diese Woche. Wenn du die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir die Podimo-App kostenfrei runter. Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort im kostenlosen Bereich der App. Diese Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.